Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend, liebe Hörer und herzlich willkommen zu einem Kirchenfenster zum Thema «Das sage ich, Orit Tempelmann, euch nach ein paar Sekunden Musik». Das ist der Anfang vom berühmten Eingangschor von der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach gewesen. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Es ist also Musik, die ihm entgegenklingt, wenn wir unser Kirchenfenster öffnen. Die Matthäus-Passion von Bach. Der ganze Eingangschor hören wir dann später noch. Johann Sebastian Bach. Wer kennt ihn nicht oder hat nicht zumindest von ihm gehört? Ein von den bedeutendsten Komponisten aus der Barockzeit. Seine Werke verkörpern einerseits die Perfektion von der polyphonen, also von der mehrstimmigen Kompositionstechnik und andererseits eine tiefe Verankerung in der protestantischen Kirchenmusik. Als Thomas Kantor zu Leipzig von 1723 bis 1750 hat der Bach unzählige geistliche Musikwerke geschrieben und unter denen 5 Passionen. Aber nur 2 von denen sind vollständig erhalten geblieben, nämlich die Matthäus-Passion und die Johannes-Passion. Die Matthäus-Passion ist ein Monument vor Musikgeschichte. Kein anderes Werk hat das Leiden und Sterben von Jesus musikalisch so eindrücklich dargestellt. Die Matthäus-Passion ist wahrscheinlich zuerst mal am 11. April 1727 in der Leipziger Thomaskirche aufgeführt worden, zur Karfreitagsvesper. Der Text, den der Bach vertont hat, stammt überwiegend aus dem Matthäus-Evangelium, ergänzt durch Chorale und freie Dichtungen vom Christian Friedrich Henrici, auch bekannt als Picander. In der christlichen Gemeinde hat die biblische Passionsgeschichte von Anfang an ein grosses Gewicht gehabt, weil man gefunden hat, das Leiden und Sterben vom Christ sei von zentraler Bedeutung. Die Abschnitte vom Neuen Testament sind vor allem bei der Feier von der Eucharistie gesungen worden, und zwar meistens einstimmig. Wahrscheinlich seit dem 5. Jahrhundert hat man den Vortrag dramatisiert, indem man den Text auf verschiedene Rollen aufteilt hat, zum Beispiel einem Evangelist, Jesus natürlich, der Pontius Pilatus und andere. Die Menschengruppen sind als mehrstimmiger Chor auftreten. In Süddeutschland ist gegen das Ende vom 16. Jahrhundert Tradition entstanden, der Passionsbericht durch Chorale zu unterbrechen, wo durch die Gemeinde gesungen wurde. Ab dem 17. Jahrhundert hat man noch freie, poetische Stücke wie Chorale und Arien eingefügt. Gegen Ende vom Barock ist das ganze Passionsgeschehen auf 3 unterschiedliche Arten vertont worden. Durch die Passionskantate, das Passionsoratorium als freie Nachdichtung und die oratorische Passion. Der Bach hat sich bei der Johannespassion und bei der Matthäuspassion für die letzte Gattung entschieden. Während einem Zeitraum von etwa 100 Jahren, ab 1669, hat es in Leipzig Tradition gegeben, die Passionstexte im Morgengottesdienst feierlich zu rezitieren. Dabei ist der Evangelientext in der Art von einem gregorianischen Gesang gesungen worden. Erst im Jahr 1717 ist in der Kirche das Polyphone, also mehrstimmige Singen, erlaubt worden. Die Passionen von Bach sind dann entweder im Morgengottesdienst vom 7. bis 11. gesungen worden oder im 4- bis 5-stündigen Vespergottesdienst ab dem Nachmittag um 2. Die Passionen sind also als Teil vom Gottesdienst angeschaut worden, nicht als Konzertmusik. Bei seinem Amtsantritt 1723 hat sich der Bach vertraglich müssen verpflichten, die Kirchenmusik so zu gestalten, dass, ich zitiere, dass sie nicht zu lang wären, auch als beschaffen sein möge, damit sie nicht opernhaftig herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere. Zu Lebzeiten von Bach ist Matthäus Passion ein paar Mal aufgeführt worden. Aber es ist keine einzige Reaktion von der Kirchgemeinde, von der Stadt Leipzig oder von Musikliebhabern überliefert worden. Weder in der Lokalpresse noch bei Schriften von Personen, die mit dem Bach befreundet waren oder die ihn gut kennt haben, wird eine Aufführung von dieser Passion erwähnt. Anscheinend ist die Passion von den Zeitgenossen weitgehend ignoriert worden. Die Matthäus-Passion ist in zwei Teile gegliedert, die durch eine rund einstündige Predigt getrennt wurden. Sie umfasst 68 Nummern, unter anderem Rezitative, also Zitate aus dem Evangelistenbericht, oder Wort von Jesus oder anderen Personen. Und dann gibt es Arien als meditative Vertiefungen, Chorale, die den Gesang der Gemeinde repräsentieren, und andere Chorstücke, darunter der berühmte Eingangschor «Kommt ihr Töchter, helft mir klagen». Und den wollen wir jetzt hören, aufgeführt vom Arnold Schönberg Chor, von den Wiener Sängerknaben und vom Orchester Consentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt. Das ist der Eingangschor «Kommt ihr Töchter, helft mir klagen» gewesen. Mit dem eindringlichen Chor treten zwei Chöre in einen Dialog. Es ist fast wie eine Frage und Antwort zwischen den Menschen und der Ewigkeit. Die Matthäus-Passion beeindruckt durch seine doppelte Anlage von Chor und Orchester, wobei die Chöre meist im Dialog stehen. Beide Teile werden von Eingangs- und Schlusschör eingerahmt, die gross angelegt sind, wobei besonders der Monumental-Eingangschor herausragt, eben der zum Beispiel, den wir gerade gehört haben. Zwischen den Rezitativen, den Chör und den Arien sind Choräle eingearbeitet, die das dramatische Geschehen betonen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Choral «O Haupt voll Blut und Wunden», der mit verschiedenen Strophen und Harmonien fünfmal erklingt und dem Werk eine Geschlossenheit verleiht. Der Bach unterteilt den fortlaufenden Bibeltext aus dem Matthäus-Evangelium in 28 Abschnitte und verbindet sie mit Choral und freien Dichtungen. Dadurch wird die Distanz zwischen dem Passionsgeschehen und der Gegenwart der Zuhörer aufgehoben. Das Rückgrat der Passion bildet Rezitativ, in denen der Evangelist den biblischen Text wortwörtlich erzählt. Nach der alten kirchlichen Tradition wird er von einem Tenor gesungen. Wörtliche Reden im Bibeltext werden bestimmten Solisten zugeordnet, die als dramatische Personen auftreten. In den Arioso werden die Worte von Jesus feierlich durch einen vierstimmigen Streichersatz begleitet. Dadurch heben sie sich vom Evangelistenbericht und von den Einzelpersonen ab, die nur durch ein einfaches Continuo begleitet werden. Durch das hat der Bach eine Wirkung von einer Art Heiligenschein erzeugen und die göttliche Gegenwart verkörpern. Nachher gibt es noch Teile, die als Turba, als Lärm bezeichnet werden. Menschengruppen werden durch Turba-Chör dargestellt. Der Bach setzt sie effektvoll als dramatische Höhepunkte ein. Es gibt auch eine spezielle Art von Rezitativen, wo der Sänger keinen Bibeltext, sondern eine freie Dichtung vorträgt. Häufig dienen die speziellen Rezitativen als Einführung auf die Arie, die nachher kommt. Die Arie sind musikalisch und theologische Herzstücke der Passion. Ihr Text ist eine freie Dichtung, ist aber nicht mehr dramatisch, sondern eher tröstlich und beruhigend. In der Matthäus-Passion gibt es zwei Arien für Tenor, drei für Sopran, vier für Bass und fünf für einen Alt. Eine ist für ein Duett und ein paar haben sogar Einschübe vom Chor. Nachher gibt es natürlich Chorale. Sie basieren auf den traditionellen Passionslieder aus dem Gesangsbuch. Der Bach hat sie als vierstimmige Sätze harmonisiert. 14 Chorale hat sie im Ganzen. Die sind wahrscheinlich nicht von der Gemeinde mitgesungen worden, gehören aber zum festen Repertoire der Passionslieder. Am Schluss vom ersten Teil der Passion, also vor der Predigt, wird eine Choralbearbeitung von «O Mensch, bewein dein Sünde groß» gesungen. Und das wollen wir jetzt hören. Thank you. In der Matthäus-Passion braucht der Bach viel musikalische Symbole, die im allgemeinen Bewusstsein der Menschen sind verankert waren. So werden zum Beispiel die Worte von Jesus in den Arioso von Streicher begleitet, die das Göttliche symbolisieren, und die Menschen werden nur mehr durch einen Generalbass gestützt. Erst als Jesus am Kreuz die letzten Worte sagt und seine Verlassenheit von Gott beklagt, verstummen die Streichinstrumente. Während der Chor 1 die Töchter Zions kann symbolisieren, steht der Chor 2 für die Gläubigen, weil es der Pikanter selber in seiner Textausgabe notiert. Der Chor 1 folgt dem Passionsbericht und erklärt ihn, während der Chor 2 auf die Gegenwart der Zuhörer gerichtet ist und Fragen stellt. Besonders eindrücklich ist der Eingangschor, der die gesamte Botschaft theologisch und musikalisch bündelt und Klage, Trauer und Schuldbekenntnis ausdrückt, aber auch dazu auffordert, die Liebe und die Geduld von Gott zu betrachten. Die pochenden Bass, Tonart E-Moll und der Rhythmus im 12-8-Takt unterstreichen den Ernst der Geschichte. Die dichte Mehrstimmigkeit und die doppelchörige Anlage werden noch durch einen zusätzlichen Sopran gesteigert. Die Stelle «O Lamm Gottes unschuldig» erinnert an die heilvolle Botschaft vom Leiden von Jesus, wo durch seinen Tod stellvertretend die Schuld vom Mönch gedreht hat. Woher kennt man die Töchter von Zion? Sie sind aus dem Hohelied vom Salomon bekannt und spielen in der christlichen Mystik eine grosse Rolle. Am Anfang vom zweiten Teil der Matthäus-Passion singen sie sogar ein Zitat aus dem Hohelied. Die Matthäus-Passion ist ein Werk voll von Gegensätzen. Sie verbindet die monumentale Klangfülle von zwei Chören und Orchester mit der Intimität von einzelnen Solisten. Besonders beeindruckend ist der Einsatz von der Chorale, wie zum Beispiel im «O Haupt voll Blut und Wunden». Die Melodien der Chorale, die in der Matthäus-Passion vorkommen, waren den Gemeindemitgliedern dann bekannt gewesen. Sie haben die Chorale manchmal im Gottesdienst gesungen. Der Bach hat sie in sein Werk integriert, um eine emotionale Verbindung zu schaffen. Es ist fast, wie wenn die Gemeinde selber zu einem Teil des Geschehens wird. Und dann gibt es Arien, die das individuelle Leiden und die persönliche Schuld reflektieren. Ein Beispiel dafür ist die Arie «Erbarme dich». Eine Violine und die Altstimme verschmelzen und schaffen einen eindrücklichen Moment. Wir hören jetzt die ganze Arie. Thank you. Ihr gehört das Kirchenfenster, eine Kirchensendung auf Radio Berner Oberland. Die Arie, die wir gerade gehört haben, gesungen von einem Alt und begleitet von der Solovioline, gehört zu den bewegendsten Momenten der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Sie ist ein Gebet um Vergebung, voller Trauer, aber auch voller Hoffnung. Die Matthäus-Passion ist aber nicht nur ein musikalisches Meisterwerk, sondern auch ein Produkt von ihrer Zeit, mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Ein besonders kritischer Punkt ist die Darstellung der jüdischen Bevölkerung im Evangeliumstext, auf dem ja Bachs Passion basiert. Im Matthäus-Evangelium wird der Satz «Sein Blut komme über uns und unsere Kinder» einem Volk, also den Juden, zugeschrieben. Der Bach vertont diesen Satz eindringlich und lässt ihn von beiden Chören im Kanon singen. Das Problem ist, dass die Darstellung über Jahrhunderte antisemitisch instrumentalisiert worden ist. Es ist behauptet worden, die Juden seien allein für den Tod von Jesus verantwortlich. Und das ist eine der Passagen im Zweiten Testament, die von vielen angeblichen Christen ist missbraucht wurde, um die Juden zu verfolgen oder zumindest nichts dagegen zu unternehmen, wenn die Juden sie verfolgt wurden. Sie haben nicht verstanden, dass sogar wenn die angebliche Aussage vom Volk einen Fluch über alle Juden hat gebracht, dass es niemals die Aufgabe der Kirche sollte sein, diesen Fluch an den Juden zu vollstrecken. Tatsächlich kann man im 1. Testament beim 1. Mose Kapitel 12 Vers 3 lesen, dass Gott Folgendes Abraham versprochen hat: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Die sogenannten Christen, die so böse oder so dumm waren, alle Juden zu verfluchen, sind selber auf die eine oder andere Weise von Gott verflucht worden. Heute gibt es Bemühungen, über diesen Zusammenhang sich Gedanken zu machen. Zum Beispiel hat der Dirigent Helmut Rilling in seinen Aufführungen Kommentare eingeführt oder sogar den Text leicht abgeändert, um den Fokus auf die universelle Schuld der Menschheit zu legen. Derige Ansätze zeigen, dass es möglich ist, die Matthäus-Passion als Kunstwerk zu schätzen, ohne historische Vorurteile zu verstärken. Die Matthäus-Passion ist ein Werk von unbeschreiblicher Schönheit und Tiefe. Sie erzählt eine Geschichte, die weit über ihre religiösen Wurzeln hinausgeht. Es geht um Schuld und Vergebung, um Schmerz und um Hoffnung. Das sind Themen, die uns alle berühren. Gleichzeitig fordert uns das Werk heraus, uns mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Es lehrt uns, Kunst nicht nur zu bewundern, sondern noch kritisch zu hinterfragen. Und vielleicht ist es genau das, was ihre zeitlose Relevanz ausmacht. Die Matthäus-Passion verbindet uns mit der Vergangenheit, mit der Musik und mit der universellen Frage nach Menschlichkeit. Im Verlauf dieser Sendung habe ich gesagt, dass die Matthäus-Passion zur Zeit, wo sie komponiert worden ist, gar nicht besonders beachtet worden ist. Als der Bach 1750 gestorben ist, ist ein grosser Teil von seiner Musik, aber ganz besonders seine Passionen, in Vergessenheit geraten. Der Komponist Felix Mendelssohn, der ein tiefes Interesse an der Musik von Bach hatte, hat die Partitur von der Matthäus-Passion durch seine Grossmutter Bella Salomon entdeckt. Sie hat ihm die Partitur geschenkt. Der Mendelssohn war fasziniert von diesem Werk und hat sich dafür eingesetzt, dass es wieder aufgeführt wird. Und das ist dann tatsächlich passiert, nämlich am 11. März 1829, also heute vor 196 Jahren. An diesem Tag hat der 20-jährige Felix Mendelssohn in der Berliner Singakademie eine gekürzte Fassung von der Matthäus-Passion dirigiert. Die Aufführung war ein Meilenstein in der Bach-Renaissance. Der Mendelssohn hat die Passion zwar aus praktischen Gründen gekürzt, indem er zum Beispiel die Anzahl der Chöre und Arien reduziert hat, aber die Aufführung hat das Publikum so sehr begeistert, dass sie eine Wiederentdeckung der ganzen Musik von Bach in Gang gesetzt hat. Ohne das Engagement von Mendelssohn wäre der Bach wohl noch lange im Schatten geblieben. In den folgenden Jahrzehnten ist die Matthäus-Passion gäng wie häufiger aufgeführt worden und hat sich als eines der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte etabliert. Der Mendelssohn selber hat das Werk noch mehrfach aufgeführt und hat auch andere Kompositionen von Bach gefördert. Ohne Mendelssohn wäre die Matthäus-Passion möglicherweise erst viel später wieder populär geworden. Der letzte Chor, ganz am Schluss von der Matthäus-Passion, heisst «Wir setzen uns mit Tränen nieder». Es ist ein Moment voll Ruhe, ein Moment zum Nachdenken, ein musikalisches Gebet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Schluss vom gesprochenen Teil der heutigen Sendung angekommen. Das Fenster lasse ich aber noch offen für weitere Ausschnitte aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Noch mehr Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland gehören dir am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, der Gottesdienst aus der Dorfkirche von Spiez mit der Predigt von Carsten Kern. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 18. März, am Abend um 8 Uhr, wird das Kirchenstübli ausgestrahlt. Der Tobias Kilchör präsentiert Gespräche, Berichte und Meldungen aus den Kirchen der Region. Von 9 bis 10 macht Sarah Maria Graber ein Kirchenfenster auf und führt ein ehrliches, lebendiges Gespräch mit der Kathrin Larsen, die Sorgen in kraftvolle Gebete umwandelt und damit eine ganze Bewegung inspiriert. Ich, Orit Stempelmann, danke euch fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin einen schönen Abend, eine gute Woche und jetzt noch viel Freude mit weiterer Musik von Johann Sebastian Bach. Die Interpreten sind nach wie vor der Chor Arnold Schönberg, die Wiener Sängerknabe und das Orchester Consentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt. Gute Nacht!
Nicht das in dem Herz. Knie.